Ich möchte heute Morgen mit uns zusammen ein kleines Experiment machen. Und am Eingang, da haben die meisten, hoffe ich, einen Predigtflyer bekommen und ganz vorne drauf ist ein ganz komisches Bild. Und der ein oder andere wird sich gefragt haben, was hat es mit diesem Bild auf sich? Und dieses Experiment geht folgendermaßen. Wir können die 9 Punkte einblenden. Das 9-Punkte-Problem-Experiment. Einige werden das vielleicht kennen. Die Aufgabe besteht darin, alle 9 Punkte mit 4 geraden Linien zu verbinden, ohne den Stift abzusetzen. Das dürfen wir jetzt einmal probieren. Deswegen der Stift. Man kann auch Gedankenspiele machen, auf jeden Fall. Wer schafft es? 4 gerade Linien, alle Punkte ohne den Stift abzusetzen. Ich sehe einige experimentieren noch, Köpfe rauchen. Gibt es schon eine Lösung? Kann ich mal ein Handzeichen sehen? Oh, es ist sehr links gelagert, das Lösungsfeld. Okay, gut, vielen Dank. Markus, willst du das mal kurz sagen? Welche Lösung hast du? Wie hast du es gemacht? Was muss man machen? Jawohl. Ja. Jawohl. Also ich habe mal, vielen Dank, das war eine ziemlich präzise Beschreibung. Für diejenigen, die das jetzt nicht verstanden haben, Thomas war so schnell und hat das in eine PowerPoint zusammengefasst. Nein, die habe ich schon vorbereitet. Und da kann man das genau so sehen, wie die Lösung aussehen könnte. Die meisten hatten das genau so oder wären innerhalb der nächsten 10 Sekunden draufgekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dieses Experiment hat ein gewisser Thomas Scherer entwickelt. Er ist Denkpsychologe und er wollte herausfinden, auf welchen Wegen kommen Menschen zu ihrem Ziel? Welche Wege gehen Menschen, um zu ihrem Ziel zu kommen? Und dieses Prinzip ist bekannt geworden unter diesem Slogan Thinking out of the box. Das heißt, über diese Box, über diesen Rahmen hinausdenken. Interessanterweise kamen sehr viel schneller mehr Leute zu einem guten Ergebnis, wenn man dieses Viereck, diesen Rahmen weggelassen hat. Aber sobald man einen Rahmen um diese 9 Punkte setzt, ist es für viele schwierig, weil man ja nicht über die Grenzen, über die Linie malen darf. Das haben wir schon beim Ausmalen als Kinder gelernt. Wir dürfen ja nicht über die Linie malen. Und genauso machen viele das dann eben mit diesem Verbinden und sagen, ich muss doch in diesem Viereck bleiben. Dieses Beispiel, dieses 9-Punkte-Problem verdeutlicht sehr gut, dass manche Ziele eben nicht auf direktem Wege erreichbar sind. Manche Dinge, manches Ergebnis ist nicht auf direktem Wege erreichbar. Thinking out of the box. Über die Grenzen hinausdenken. Einmal einen anderen Lösungsweg sich anschauen, um eben zu dem Ergebnis, zu dem Ziel zu kommen. Und ich möchte uns einladen, heute über ein Thema nachzudenken und in einen Bibeltext einzusteigen, der genau dieses Prinzip verdeutlicht. Es geht um Freude, es geht darum, über die Grenzen hinauszudenken, es geht im Grunde um Freude auf Umwegen. Freude auf Umwegen. Und ich lade uns ein, mit mir einzusteigen in den Bibeltext, den wir in Johannes Kapitel 15 ab Vers 9 finden. Johannes Evangelium, wer es mag, kann es gerne aufschlagen. Johannesevangelium, Seite 790, Kapitel 15, von Vers 9 bis 11. Dort heißt es: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Dieser Bibeltext hat mich in einem Punkt in meinem Leben angesprochen, der wirklich tief war. Wie komme ich zu dieser Freude, die Jesus hier erwähnt? Wie komme ich zu dieser Freude? Auf welchem Weg? Wie kann das geschehen? Wie kann ich diese Freude in meinem Leben empfinden, von der viele andere berichten, ich aber nicht empfunden hatte bis dato? Jesus steigt hier in diesem Bibeltext ein mit einer ganz, ganz starken Aussage. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und dann bleibt in meiner Liebe. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Und da stellt sich doch automatisch die Frage, ja Moment mal, wie hat der Vater denn geliebt? Wie hat der Vater Jesus geliebt? Und wie können wir dann Rückschlüsse auf die Liebe Jesu zu uns ziehen? Zu diesem Zweck müssen wir noch eine andere Bibelstelle lesen, und zwar im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Markus 1, Vers 11. Dort heißt es: Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Die Situation ist folgende: Jesus lässt sich taufen. Er beginnt quasi seinen Dienst. Und als Bestätigung kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt diese Worte: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und in diesen kurzen Worten ist die Liebe des Vaters zu Jesus ausgedrückt, auf eine Art und Weise, wie Jesus auch uns liebt. In diesem kleinen Satz: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dieser kleine Satz begegnet drei Bedürfnissen, die wir als Menschen ganz, ganz tief empfinden. Drei Bedürfnisse, auf die wir eine Antwort brauchen. Wenn eins dieser Bedürfnisse nicht erfüllt ist, dann geht es uns nicht gut. Dann leiden wir. Dann fehlt etwas Entscheidendes in unserem Leben. Das erste ist das Bedürfnis nach Identität. Wer bin ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und es gibt so viele Wege, auf denen Menschen versuchen, ihre Identität festzumachen. Ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen. Stell dir einmal vor, du bist auf einer einsamen Insel, gestrandet. Du wachst auf und leidest an Gedächtnisschwund. Du weißt nichts, wie du hier hingekommen bist, wer du bist, wie du heißt, wie alt du bist. Du weißt einfach gar nichts. Und du bist auf dieser einsamen Insel, kämpfst um dein Überleben und es klappt recht gut. Und irgendwann kommt ein Kreuzfahrtschiff ganz in deine Nähe. So ein Bötchen, sagen wir mal. Ein Schiff kommt ganz in deine Nähe. Und ein kleines Beiboot wird zu Wasser gelassen. Und du siehst, jemand kommt auf deine Insel zu. Du denkst, jawohl, jetzt werde ich gerettet. Oder wer ist das? Was ist das jetzt? Und ein Mann steigt aus diesem Boot aus, kommt über den Strand auf dich zu, und sobald er dich erkennt, läuft er auf dich zu, umarmt dich und sagt: Endlich habe ich dich gefunden, mein Sohn. oder meine Tochter, endlich habe ich dich gefunden. Bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dieser Begegnung, warst du dir über deine Identität überhaupt nicht im Klaren. Du hattest keine Ahnung, wer du bist. In dem Moment, wo eine Beziehung entstanden ist zwischen dieser fremden Person, die auf dich zukommt, und dir, und mit der Aussage, endlich habe ich dich gefunden, mein Sohn, entsteht Identität. Identität entsteht durch Beziehung. Identität entsteht dann, wenn jemand sagt, du gehörst zu mir. Hier gehörst du hin. In dem und dem Verhältnis stehen wir zueinander. Dann entsteht Identität. Du könntest auch versuchen zu sagen, bevor dieser Mann oder diese Person dich erreicht hat auf deiner einsamen Insel, ja, ich besitze eine Hängematte, das ist meine Identität. Wir merken direkt, das funktioniert gar nicht. Das ist total oberflächlich. Aber genau das versuchen viele Leute heutzutage. Die sagen, ich besitze eine Hängematte, das ist meine Identität. Schau, was ich habe, das bin ich. Das funktioniert niemals. Erst durch Beziehung entsteht Identität. Und Gott, der Vater, sagt zu seinem Sohn, du bist mein Sohn. Das heißt, er erfüllt das Bedürfnis nach Identität. Das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Gewissheit, nach Sicherheit. Nach einer festen Zusage. Und dieses Bedürfnis erfüllt der Vater bei Jesus, indem er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, ich freue mich über dich, ich bin auf deiner Seite. Und genau das sagt Jesus auch zu seinen Nachfolgern, zu seinen Kindern. Mit der gleichen Liebe, er sagt, ich liebe dich, und das erfüllt dein Bedürfnis nach Sicherheit. Du bist geliebt, du bist sicher bei mir. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn der Allmächtige auf meiner Seite ist, wenn ich mit ihm in einem Boot bin, wenn ich mit ihm in einer Partnerschaft durch dieses Leben gehe, wie viel mehr Sicherheit kann es geben auf dieser Welt? Das Bedürfnis nach Sicherheit. Das dritte ist das Bedürfnis nach Bedeutung. Nach Bedeutung. Was ist mein Part in dieser Welt, in dem großen Ganzen? Ich möchte kein Nischendasein führen. Ich möchte kein Leben führen, das völlig bedeutungslos irgendwie dahin plätschert und einfach irgendwann vergeht. Nein, wir haben ein Bedürfnis nach einem bedeutungsvollen Leben, nach einem Sinn, nach Bedeutung im Leben. Und genau das erfüllte der Vater bei Jesus, indem er sagt, du bist mein Sohn. Und damit verbunden war eben der Auftrag, für die Menschen zu sterben. War der Auftrag, das Erlösungswerk auf diesem Planeten zu vollbringen. Etwas Bedeutenderes gab es nicht. Das heißt, in diesem kleinen Satz verbindet der Vater für Jesus und drei Bedürfnisse und erfüllt sie mit einem Schlag. Das Bedürfnis nach Identität, nach Gewissheit oder Sicherheit und das dritte Bedürfnis nach Bedeutung. So liebt der Vater Jesus. Und Jesus sagt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Genauso. Genauso, nach demselben Prinzip. Diese drei Bedürfnisse werden in der Liebe, in der Beziehung zu Jesus erfüllt. Und dann kommt diese Aufforderung, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und wie dieses Bleiben in der Liebe geschehen kann, das wird in Vers 10 gesagt. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. An diesem Punkt kann ein ganz fatales Missverständnis entstehen. Jesus formuliert hier eine ganz klare Bedingung. Wenn, dann. Wenn ihr in meinen Geboten bleibt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Dann wird es funktionieren. Wenn, dann. Jetzt kann man fragen, ist das Halten der Gebote die Bedingung, um in dieser Liebe zu bleiben? Da müssen wir ganz entschieden Nein sagen. Das Halten der Gebote ist nicht die Bedingung, um in Jesu Liebe hineinzukommen, aber es ist die Konsequenz. Die Bedingung, um in diese Liebe hineinzukommen, die Basis, die hat er ja in Vers 9 ganz anders beschrieben. Völlig ohne unser Zutun, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Eine Feststellung. Das ist die Basis. Aber wie diese Beziehung, diese neu entstandene Beziehung gestaltet werden kann, das beschreibt eben Vers 10. Nämlich in den Geboten Jesu bleiben. Die Nachfolger Jesu sind bereits in dieser Liebe und sie gestalten diese Beziehung, indem sie gehorsam sind. Gehorsam. Indem wir die Gebote Jesu halten. Gehorsam ist für Jesus eine völlig normale, logische Konsequenz aus der Beziehung. Jesus sagt, Gehorsam ist der einzige Weg, wie diese Beziehung gestaltet werden kann. Da ist dieses allmächtige Wesen, dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das ganze Universum geschaffen hat, die Milchstraße, die Milliarden und Abermilliarden von Sternen, dieser gewaltige Schöpfer, der alles, das größtmögliche Opfer dafür gegeben hat, damit ich leben kann, damit ich in diese Beziehung eintreten darf. Da ist dieser allwissende Gott, der genau weiß, wo es lang geht, der den Überblick hat, derjenige, der genau sieht und weiß, was ich brauche. Und er lädt mich ein, in diese Beziehung hineinzukommen und sagt dann, du kannst diese Beziehung gestalten, indem du gehorsam bist. Hör auf mich. Ich weiß, was gut ist. Erst der Gehorsam wird dich wirklich frei machen. Und das hört sich an wie ein Paradox, aber es ist eine Tatsache. Erst Gehorsam bringt Leben ins Christsein hinein. Erst der Gehorsam macht Christsein spannend. Das ist so, als würde ich hier so ein riesiges Buch mir kaufen. Und in diesem Buch, ich habe jetzt mal das Bibellexikon genommen, muss man ja als Pastor. Und in diesem Buch steht, wie man eine Gitarre baut. Und ich schlage auf, Seite 1, Inhaltsverzeichnis, okay, alles klar, so baut man eine Gitarre. Nächste Seite, Materialien, die Sie brauchen. Und dann gehe ich durch. Werkzeuge, die Sie brauchen. Aha, die Werkzeuge. Und irgendwann bin ich auf Seite 971 gelandet. Und ich sage, ja, bohren Sie das Loch 5 cm neben... Ja, okay, ja, weiß ich, nächste. Wie heißt das nochmal in Griechisch und Hebräisch? Aha, Seite 972. Feilen Sie jetzt dieses Metall, das ist doch sterbenslangweilig. Das ist doch furchtbar. Da setzt man Staub an im Leben. Das ist blutleer, das ist Christsein, das so funktioniert, das ist katastrophal. Ich weiß nicht, was daran attraktiv ist. Aber Leute leben ihr ganzes Leben auf diese Art. Sie sagen, ich bin in diese Beziehung eingetreten und ja, ich liebe dieses Buch. Es zeigt mir, wie ich eine Gitarre bauen kann. Und ich finde es so spannend. Und wenn man das vergleicht, auch Leute haben das ausgelegt und ist das nicht interessant? Und dann kann ich das noch auf Griechisch und auf Hebräisch sagen und Aramäisch für ein paar Texte. Ich kenne mich wirklich gut aus. Aber niemand wird ein begeistertes und fröhliches Leben leben können, der so lebt, der sein Christsein so lebt. Das ist furchtbar. Ich möchte ein Christsein leben, das anders funktioniert. Ich möchte ein Christsein leben, wo ich mir dieses Buch vorknöpfe und sage so, Seite 886, jetzt sägen Sie das lange Stück einmal durch die Mitte. Aha, ich gehe hin, besorge mir etwas. Nehmen Sie das lange, so, dann brauche ich noch etwas Werkzeug, einen schönen Fuchsschwanz. Also, wie hieß es da nochmal genau? Sägen Sie das lange Stück durch die mit, alles klar. Ich setze mich hin Und jetzt muss ich das Bild verlassen. Dann wird Christsein spannend. Dann wird's spannend. Es ist so wundervoll, auf diese Art und Weise Christsein zu leben. Wenn ich etwas lese in der Bibel, Gott macht mir etwas deutlich, er sagt mir, was ich als nächstes tun soll, und ich gehe hin und tue das. Das ist genial. Er kann das auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun, durch die Bibel. Er kann das auch ohne die Bibel uns Führung und Leitung und Weisung geben. Eines Nachts bin ich aufgewacht und ich hatte so den Eindruck, Boris, zieh dich an und geh vor die Haustür. Und das war wirklich ein starker Eindruck. Und ich dachte, es ist mitten in der Nacht, warum soll ich jetzt vor die Haustüre gehen? Was ist das? Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, okay, so möchte ich mein Christsein leben. Ich lese was, Gott zeigt mir was, dann möchte ich es tun. Also bin ich aufgestanden, habe mir den Schlaf aus den Augen gerieben, habe mich angezogen, es war kalt im Winter, aber okay, Herr, du hast es gesagt. Dann gehe ich vor die Türe, habe ein paar Minuten da gestanden, ich sage, ja, Herr, und jetzt? Und nichts. Bin ich irgendwann wieder reingegangen und ins Bett gegangen, fertig. Jetzt fragst du dich, warum erzählst du uns das? Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil wir beim Gitarrebauen Fehler machen dürfen. Weil es okay ist, Fehler zu machen. Weil es okay ist, okay, bei der Wahl des Ehepartners sollte man das nicht machen, aber es ist okay, Fehler zu machen. Es ist völlig in Ordnung. Wir dürfen lernen, in dieser Beziehung des Gehorsams zu leben. Wir dürfen sagen, Herr, ich weiß auch nicht so genau, aber ich habe den Eindruck, ich muss diese Person jetzt anrufen und sie ermutigen. Dann tu das einfach. Dann nimm den Hörer und ruf an. Oder du sagst, du liest etwas und sagst, okay, Herr, ich weiß nicht, ob man das so auslegen darf, aber ich habe echt den Eindruck, ich sollte jetzt dem und dem Geld spenden. Dann tu das. Gott sieht dein Herz, ob du bereit bist, gehorsam zu sein. Er sieht dein Herz, ob du sagst, ich möchte in dieser Beziehung leben, ich möchte sie im Gehorsam dir gegenüber gestalten. Ich will das. Und Gott wird das segnen. Und dann wird etwas geschehen, was wir uns später noch genauer anschauen werden. Wer in diese Beziehung mit Gott eintreten möchte, ohne gehorsam sein zu wollen, der ist wie einer, der ins Wasser springt, ohne schwimmen zu wollen. Er wird untergehen. Meine Kinder, die sagen das manchmal, Papa, ich kann schon schwimmen, nimm die Schwimmflügel weg. Und ich weiß nicht, ob ich ein Rabenvater bin, aber ich höre manchmal in solchen Momenten auf meine Kinder und habe die Schwimmflügel wirklich weggenommen. Und zack, sind die runtergegangen. Ich habe sie sofort hochgeholt, ist nichts passiert. Hab geguckt, dass das Jugendamt nicht in der Nähe ist. Du wirst untergehen. Wer die Beziehung mit Gott gestalten möchte, ohne gehorsam sein zu wollen, wird untergehen. Gehorsam ist wie Schwimmbewegungen. So bleibst du an der Oberfläche, so bleibt diese Beziehung lebendig. So kannst du diese Beziehung gestalten. Jesus sagt, dass es überhaupt nichts Unnormales ist, gehorsam zu sein. So funktioniert diese Beziehung. Und er sagt, genauso hat meine Beziehung zum Vater funktioniert. Dasselbe Prinzip. So wie ich in den Geboten meines Vaters geblieben bin. Das sagt er ja in Vers 10. So habe ich gelebt. Lebt genauso. Und es wird funktionieren. In Vers 11 kommt Jesus jetzt zum Ziel, warum er das beschreibt. Was er uns Menschen gönnt. Lass uns noch einmal in den Text hineinschauen. Vers 11. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr Freude habt. eine Freude von einer Qualität, die die Welt nicht bieten kann. Sie kann diese Freude nicht geben. Ich will, dass eure Freude vollkommen ist. Ich will, dass ihr meine Freude in euch habt. Unabhängig von allen Umständen will ich, dass ihr euch freut. Und jeder, der Gehorsamsschritte gewagt hat, der einen Moment in seinem Leben erlebt hat, wo er von Gott angesprochen worden ist, etwas zu tun, und er hat es getan. Und er hat gemerkt, dass auf einmal Gott ihn gebraucht, um in dieser Welt etwas zu bewirken. Der hat erlebt, was für ein Friede, was für eine Freude in das Herz einziehen kann, wenn das passiert. Das ist herrlich. Ich muss euch von der Kinderwoche erzählen. Am Freitag, da war gerade die Beerdigung. Für mich sehr emotional. Das hat mich echt tief getroffen. Und die Beerdigung an sich, die hat vieles in mir aufgewühlt. Und dann war gerade der Abschiedsgottesdienst zu Ende. Ich bin nach oben und habe mich umgezogen. Und dann ging es los, Hüpfburg aufbauen, Kinder begrüßen, voller Freude die Kinderwoche durchführen. Und ich dachte, wie soll ich das machen? Emotional, innerlich bin ich da wie schizophren. Mir war nicht danach, mit Kindern zu spielen. Mir war nicht danach, ja, Freude und zu toben und auf die Hüpfburg zu gehen und so weiter. Und dann habe ich die biblische Geschichte erzählt davon, dass Jesus lebt und dass er auferstanden ist und dass die Kinder eine Freundschaft mit ihm beginnen können. Und dann habe ich die Kids dazu eingeladen, und waren es 10? Ich glaube, 10 Kids sind sitzen geblieben. Wir haben uns hier in der Ecke getroffen und mit verschiedenen Mitarbeitern, jeder hat dann 2 genommen, und ich habe mit 2 Mädchen zusammen gesprochen. Und kennst du das, dieses Gefühl, wenn Gott mit dir auf einmal etwas macht und du merkst, hier passiert etwas Übernatürliches, hier läuft etwas, das ist unglaublich. Ich hatte wirklich das Gefühl, Boris, du bist hier fehl am Platz. Du gehörst jetzt hier nicht hin. Nicht in diese Kinderwoche. Ich war innerlich nicht bereit dazu, und auf einmal passierte etwas, wo ich eine Gänsehaut gekriegt habe. Gott handelt hier. Gott hat in den Herzen der Kinder etwas ausgelöst. Und ich habe mit diesen 2 7-jährigen Mädchen gesprochen und ich habe ihnen nochmal das Evangelium erklärt und gesagt, wollt ihr immer noch, dass Jesus in euer Leben kommt? Ja, wir wollen das. Ich sage, ja, lass uns nochmal über Sünde sprechen. Also so und so ist Sünde, und denkt ihr habt Sünde im Leben? Ja, wir haben Sünde in unserem Leben. Ja, gut, also und Buße, also schaut mal, ihr müsst um Vergebung bitten und so weiter. Und ich habe eine Hürde nach der anderen aufgebaut und versucht, das Evangelium, ja, dass die es wirklich verstanden haben. Wollt ihr das immer noch? Ja, wir wollen das immer noch. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, dann ist es jetzt so. Dann Jesus, wenn du so massiv diese Mädchen angesprochen hast, dann will ich mich nicht länger in den Weg stellen. Und wir sind auf die Knie gegangen zusammen. Und wir haben gebetet, und ich habe ihnen vorgebetet, und sie haben Jesus in ihr Leben eingeladen. Da, in diesem Moment, zieht ein Friede in dein Herz ein, wo du sagst, ich möchte auf keinem anderen Platz auf diesem Planeten sein, als hier mit diesen 2 7-jährigen Mädchen. Weil Gott mit mir, mit meinem Leben etwas macht, was Ewigkeitswert hat. Diese Begeisterung, diesen Frieden, diese Freude, die dann in deinem Herzen entsteht, kann dir keine Party, kann dir nichts auf dieser Welt bieten. Wenn Gott dich benutzt, um etwas für die Ewigkeit zu tun, das ist herrlich. Das ist wunderbar. Danach dürfen wir uns ausstrecken. Jesus sagt, ich möchte, dass meine Freude in euch ist. Ich will, dass du immer genug Geld hast, um dir all deine Träume zu erfüllen. Ich will, dass du mindestens zweimal im Jahr in den Urlaub fliegen kannst. Wir merken, dass diese Denkweise völlig fehl am Platz ist. Vielleicht sind wir aber auch zu christlich erzogen, um so oberflächlich zu denken. Vielleicht müssen wir diese Fragen einfach mal ein bisschen umformulieren, um da etwas tiefer zu gehen. Hast du schon mal einer der folgenden Gedanken in deinem Leben bemerkt? Warst du schon einmal der Meinung, dass du etwas in deinem Leben verdient hast, aber Gott es dir vorenthält? Warst du schon einmal der Meinung, dass du etwas ganz Bestimmtes brauchst, um fröhlich und glücklich leben zu können? Warst du schon einmal sauer auf Gott, weil du der Meinung warst, dass er seine Versprechen nicht einlöst? Hattest du schon einmal den Gedanken, wenn ich jetzt kein Christ wäre, könnte ich besser für mein Glück sorgen? Einige dieser Gedanken kenne ich persönlich ganz gut. Einige dieser Gedanken und dieser Sätze musste ich in meinem Leben bereits durchbuchstabieren. Und ich habe Leute kennengelernt, die genau das gesagt haben. Die waren wie so ein Blümchen. Und wie so ein Blümchen habe ich heute Morgen frisch gepflückt. Ich hoffe, das Gartenteam vergibt mir. So ein Blümchen, und sie sind in ihrem Christsein gestartet, und das war wirklich wunderschön. Frische Blätter, ein saftiger Zweig, eine schöne Blüte. Und sie sind in ihrem Christsein gestartet wie dieses Blümchen. Und dann sind Sachen in ihrem Leben vorgefallen, die das mit der Blume gemacht haben. Ich habe die Autoprüfung nicht geschafft. Meine Freundin hat mich verlassen. Ich finde keinen Ehepartner. Ich verliere meinen Arbeitsplatz. Ich bekomme echte Geldprobleme. Und dann sieht das Leben, das Christsein von manchen Leuten eher so aus. Angeschlagen. Platt. Niedergedrückt. Und sie sagen, wenn ich kein Christ wäre, dann könnte ich besser für mein Leben sorgen. Das, was Jesus da sagt, das kann nicht richtig sein. Wenn ich nur selber dafür sorgen könnte, wenn ich heiraten dürfte, wen ich wollte, dann könnte ich glücklich werden. Und sie sind wie so ein plattgedrücktes Blümchen. Das Vertrauen in Gott ist erschüttert. Und dann entscheiden sich manche dafür, eben selber die Fäden in die Hand zu nehmen. Und sie sagen manchmal, wenn ich nur einen Ehepartner hätte, oder manche sagen, wenn ich keinen Ehepartner hätte oder einen besseren, wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich nur ein paar gute Freunde hätte, dann wäre alles gut. Jesus sagt, der Weg zur Freude, der Weg dazu, dass dieses Blümchen lebendig bleiben kann und blühen kann, ist ein anderer. Das ist die Freude in mir. Das ist die Freude, die ich geben kann. Eben nicht auf direktem Wege. Thinking out of the box. Manchmal stecken wir uns selber einen Rahmen und sagen, in diesem Rahmen muss diese Freude sein, sonst kann ich keine Freude erleben. Und Jesus sagt, denk weiter. Denk weiter. Denk über deine Begrenzungen hinaus. Nur ich kann diese Freude geben. Und die Bibel sagt das an vielen Stellen. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 63, Vers 2, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Im Psalm 43, Vers 4, so werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. In Habakuk 3 heißt es, denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, jubeln. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Da sagt einer, alles ist zusammengebrochen. Alles, was ich besitze, alles, was ich habe, ist weg. Es ist kaputt. Aber ich will mich freuen und ich will jubeln. Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals will ich sagen, freut euch. Wir haben deutlich gemacht, wo dieser Ort der Freude ist. Dass Gott deine Bedürfnisse, die du tief in deinem Inneren spürst, erfüllen will. Und wie kann das gelingen? Und das lesen wir in den nächsten Versen. Und das sind drei Schritte und die will ich ganz kurz mit uns durchgehen. Den ersten Schritt haben wir uns bereits angeschaut und das ist Leben in Jesu Gebot. Er definiert dieses Gebot in Vers 12. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Lebe im Gehorsam an Jesu Gebot. Sei ihm gehorsam. Das, was du erkennst und was er dir zeigt, setze in die Tat um. Der erste Schritt ist also, dem Gebot Jesu zu folgen. Der zweite Schritt, und das wird dann in Vers 14 ausgedrückt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ihr seid meine Freunde. Du kannst ein Freund von Jesus werden. Und wie drückt sich diese Freundschaft aus? Der nächste Vers, Vers 15. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, nicht mehr Sklaven. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ein Freund von Jesus werden, der erste Schritt war im Gehorsam leben. Eine Bereitschaft zum Gehorsam haben. Das zweite war ein Freund von Jesus werden. Und das dritte ist, Gottes Eingreifen in deinem Leben erfahren. Das wird dann in Vers 17 ausgedrückt. In Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Der erste Schritt ist Gehorsam. Der zweite ist ein Freund von Jesus werden. Das heißt, eine Vertrautheit entsteht zwischen Gott und dir. Auf einmal fängst du an, mit Gott zu reden auf einer ganz anderen Ebene. Eine Ebene, die du bisher nicht kanntest. Auf einmal wirst du dich mit Gott unterhalten und er wird zu dir sprechen. Gott wird dir Sachen sagen, deutlich machen. Er wird dich lenken und führen. Er wird dir eine Last für Dinge aufs Herz legen und dich vor anderen Sachen zurückhalten. Er wird dir helfen, bei Entscheidungen klar zu sehen. Eine Vertrautheit mit Gott entsteht, wenn ich ein gehorsames Herz habe. Und wenn ich vertraut bin mit meinem Gott, wenn ich weiß, wie er denkt, wenn ich weiß, was er möchte, dann kann ich in seinem Willen beten. Und ich kann so beten, dass er mich erhören kann. Dann beginne ich auf eine Art und Weise mit Gott zu kommunizieren, die weit über ein bloßes Bibelstudium hinausgeht. Dann wird es lebendig, dann wird es gegenseitig. Ein wechselseitiges Gespräch, eben ein Dialog. Diese drei Schritte werden uns hier im Text gesagt. Ein gehorsames Herz, eine Vertrautheit mit Jesus, sein Freund werden, um dann zu erleben, wie er in mein Leben eingreift. Das ist nicht leicht, gerade für Leute, deren Christsein diesem Blümchen hier ähnelt, die Schläge in ihrem Leben erlebt haben. Aber Jesus lädt dich ein und sagt, bleib in meiner Liebe, ich erfülle deine Bedürfnisse. Manchmal muss Gott uns an den Rand der Resignation treiben. Manchmal muss Gott uns an den Punkt bringen, wo wir sagen, Weißt du was, Jesus, ich bin es leid, einfach nur die Bibel zu lesen und dich nicht zu hören. Ich bin es leid, einfach nur theoretisch zu wissen, wie Christsein funktioniert. Ich bin es leid, immer nur über Sägen und über Gitarren zu lesen und darüber zu lesen, was ich als nächstes tun sollte und so weiter und so weiter. Ich möchte endlich aufstehen von meinem Sofa und ich möchte gehen. Jesus, ich bin es leid, nur aus der Theorie dich zu kennen. Ich will dich erleben. Ich will dein Freund werden. Ich möchte, dass du mit mir vorwärts gehst. Und an diesem Punkt, dieser Punkt ist so gesund, das ist gut, dass wir dann sagen, mir reicht's. Ich werde gehorsam trainieren. Und dann geh vorwärts. Ich lade uns dazu ein, dass wir das mitnehmen in die nächste Woche, in die nächsten 2 Wochen, Monate, dass das ein Lebensstil wird. Ich will Gott erleben. Willst du das auch? Amen. Ich möchte uns einladen, dass wir kurz still werden. Und wenn noch 2 mit uns beten würden, würde ich mich darüber freuen. Amen. Herr Jesus Christus, und so danke ich dir für dieses Wort heute Morgen. Ich möchte dir danken, dass du lebst, dass du lebendig hinter diesem geschriebenen Wort stehst. Jesus, du hast dich verpflichtet, deinem Wort treu zu bleiben. Und wir wollen Menschen sein, die dich beim Wort nehmen. Herr Jesus Christus, ich bete, dass du diese Verse, diese Gedanken in uns bewegst. Schaffe in uns ein gehorsames Herz. Ich bete das zuerst für mich, Jesus, und dann für uns alle. Du darfst uns gebrauchen. Tu das bitte, Jesus. Amen.